Wieder gibt es ein Gespräch. Wieder geht es um ein Ende des Krieges gegen die Ukraine. Aber diesmal sitzt der mit am Tisch, der sein Nachbarland angegriffen hat. Wladimir Putin. Der russische Präsident empfängt heute den US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau. Viele hoffen, dass der Druck auf Russland steigt. Aber Russland übt lieber selbst Druck aus. Auch auf die Menschen im eigenen Land.
If you say no to war, it is considered to be discreditation.
Wer es wagt, sich gegen die sogenannte Spezialoperation zu stellen, wird verfolgt. Auch Maria musste Moskau verlassen, weil sie sich nicht mehr sicher gefühlt hat. Jetzt hilft sie anderen Regimegegnern.
That's the way to take the control over the situation, because otherwise, I mean, like, it feels horrible when the horrible things are going on and you can do anything about it.
Wie Russland. Jede kleinste Kritik erstickt. Und was das für alle bedeutet, die sich gegen den Krieg stellen. Darum geht's bei uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast. Wir erzählen hier die Geschichten von Menschen, die von den Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, direkt betroffen sind. Und dazu gibt's die Hintergründe. Die russischen Gefängnisse füllen sich. Mit Menschen wie ihr, Diana Loginova, besser bekannt als Musikerin Naoko. Mit ihrer Band Stubtime spielt sie im Zentrum von St. Petersburg einen Song des Rappers Noise MC. Er hat ihn kurz nach Beginn des Angriffskriegs veröffentlicht. Ein russisches Gericht hat den Song als extremistisch eingestuft. Weil er eine Message transportiert, die man in Russland versteht. Im Text heißt es: Ich will Ballett sehen. Lass die Schwäne tanzen. Lass den Opa um seinen See zittern. Ja, es geht um das Ballett Schwanensee vom russischen Komponisten Tschaikowski. Es ist zum Symbol des Widerstands geworden. Und zwar, weil es sich irgendwie in Russland etabliert hat, dass eine Aufnahme von Schwanensee im Fernsehen auf Dauerschleife läuft, wenn es eine große politische Krise gibt, wie einen Putschversuch, einen Umsturz oder den Tod eines Machthabers. Anstatt im Staatsfernsehen zu berichten, spielt man lieber was Beruhigendes. So offenbar die Idee. In den 80ern und 90ern passiert das ein paar Mal. Naoko und ihre Band sind mit ihren Auftritten in St. Petersburg viral gegangen. Auch Maria aus Moskau hat das mitbekommen. Seit 2 Jahren lebt sie in Deutschland. Aus Russland musste sie fliehen, weil sie sich offen gegen den Krieg gegen die Ukraine positioniert hat und das für sie zu gefährlich wurde. Annika Witzel aus dem Unboxing-News-Team. Wie hat das für Maria angefangen?
Also erstmal hat Maria als Finanzanalystin in Moskau gearbeitet und hatte auch gar nicht so viel mit Politik zu tun. 2017 hat sich das dann geändert. Sie hat sich selbst auf lokaler Ebene als Kandidatin aufstellen lassen für die Opposition. Sie hat Wahlen auch mit vorbereitet. Sie hat sichergestellt, dass KandidatInnen alle Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt antreten zu dürfen und so. Und sie hat auch so richtig klassischen Türwahlkampf gemacht, um Menschen davon zu überzeugen, hey, gibt auch noch andere KandidatInnen als Putin. Und später hat sie sogar als Wahlbeobachterin auch gearbeitet.
Hat sie sich denn sicher gefühlt mit dieser Art der Oppositionsarbeit?
Ja, weil das alles vom Gesetz geschützt wurde, sagt sie. Trotzdem gab es immer mal Leute, denen nicht gefallen hat, was sie da tut. Drohungen, Prügel, gehörte alles dazu.
Das sind Risiken, mit denen man umgehen kann, weil man nicht mit der Regierung aneinander gerät. Du kommst nicht für 15 Jahre ins Gefängnis oder so. Du kannst verprügelt werden, ja. Aber das ist ein tragbares Risiko. Das verheilt ja nach 2 Wochen wieder.
Also sie wirkte da auf mich wirklich extrem abgeklärt bei diesem Thema.
Ja, scheint so. Und als 2022 der Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine begonnen hat, wie ging das dann für Sie weiter?
Das war für sie erstmal ein totaler Schock, sagt sie. Also sie und viele andere Oppositionelle hätten nämlich nicht damit gerechnet, dass Putin wirklich diesen Krieg beginnt.
Ich hatte echt Angst und habe mich nicht mehr sicher gefühlt. Am ersten Tag des Krieges stand die Polizei vor meiner Tür und hat mich belehrt, nicht protestieren zu gehen.
Weil sie eben sonst strafrechtlich verfolgt würde, Sie hat dann beschrieben, dass an alle Türen von bekannten Oppositionellen geklopft wurde. Sie hat uns von Listen erzählt, auf denen alle Kontakte draufstehen sollen, von Menschen, die schon mal Oppositionsarbeit geleistet haben in irgendeiner Form. Und die wurden halt alle gewarnt, geht bloß nicht demonstrieren gegen diesen Krieg.
Menschenrechtsorganisationen werden als unerwünscht eingestuft. Der Kontakt zu ihnen steht unter Strafe. Bekommen sie Gelder aus dem Ausland, gelten sie als ausländische Agenten. Protestieren auf der Straße ist so gut wie unmöglich. Schon wenn sich zwei Leute an einer Bushaltestelle treffen, kann das als verbotene Versammlung an einem öffentlichen Ort gelten. Wer traut sich in Russland also überhaupt noch, sich gegen die Regierung und den Krieg zu stellen? Meine Kollegin Gesine Dornblüt hat selbst in Russland gelebt und berichtet für uns über Osteuropa. Gesine, wer protestiert in Russland überhaupt noch gegen den Krieg?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das sind Schüler, Studierende, Rentnerinnen, Künstler, offenbar Journalistinnen und Journalisten auch. Die sind zumindest eine der größten Gruppen derer, die dafür dann auch entweder festgenommen oder verhaftet werden oder mit Ordnungsstrafen belegt werden. Aber vieles wird ja nicht bekannt, weil das ist ja das Paradoxe. Öffentlichkeit bedeutet eine Gefahr. Ich denke, so ist es auch zu erklären, dass die Zahl der Festnahmen wegen Antikriegspositionen stark nachgelassen hat. Also 2022 wurden noch fast 20.000 Menschen in Russland nach öffentlichen Aktionen gegen den Krieg festgenommen. 2024 waren das schon keine 100 mehr. Und das liegt nicht daran, dass man die Protestierenden gewähren lässt, sondern dass sie eben die Öffentlichkeit meiden. Das sind übrigens Zahlen, die ich eben genannt habe von dem Portal OWD Info, das sich besonders eben um diese Thematik kümmert.
Dann lass uns mal drüber sprechen, welche Protestformen es überhaupt noch gibt. Also öffentlich und dann vielleicht ja aber auch nicht so öffentlich.
Es gibt eine öffentliche Protestform, die tatsächlich auch in Russland immer noch erlaubt ist, jedenfalls theoretisch. Das ist die Einzelmahnwache. Das heißt, da steht eine Person und darf protestieren. Aber wir erleben immer, dass auch die immer öfter abgeräumt, festgenommen und auch mit Strafen belegt werden. Dann gibt es so auf den ersten Blick harmlose Aktionen, die aber trotzdem Mut erfordern, weil auch da Menschen festgenommen werden. Das ist zum Beispiel Blumen an Denkmälern für ukrainische Dichter niederzulegen. Dann gibt es so kleine Aktionen wie Propagandaplakate mit Farbe beschmieren. Auch dafür gibt es Strafen. Und deswegen, weil es eben für all diese öffentlichen Formen schon Strafen gibt, verlagert sich der Protest ins Netz. Das heißt, die Menschen machen irgendwas und filmen das und stellen dann das Video oder auch nur ein Foto von dieser Aktion ins Netz, oft auch anonym. Also es wird wirklich immer kreativer, aber auch immer schwieriger zu protestieren.
Wie gefährlich ist der Protest denn für die Menschen? Was riskieren sie?
Die riskieren im schlimmsten Fall Haftstrafen und der Knackpunkt ist dabei ein Gesetz, das gleich nach Beginn der Großinvasion im Frühjahr 2022 eingeführt wurde, nämlich die sogenannte Diskreditierung der Armee. Da gab es in den ersten Wochen gleich mehr als 2000 Ordnungsstrafen, die verhängt wurden, also Geldstrafen bis umgerechnet rund 1000 Euro. Und wenn jemand dann aber zum zweiten Mal angeblich die Armee diskreditiert, dann droht schon eine Anklage und Haft bis zu 7 Jahren. Und noch schlimmer ist es, wenn dann zu dieser Anklage Diskreditierung der Armee noch zum Beispiel eine Anklage wegen Terrorismus oder Extremismus hinzukommt. Das kann schnell passieren, denn wer ein Terrorist ist oder ein Extremist, das legen die Behörden sehr, sehr weit aus und sehr willkürlich aus in Russland. Und es gibt auch das Motiv Hass, das dazukommen kann. Es gab jetzt gerade ein Urteil gegen einen Buchhändler, das wurde verschärft. Der hatte im Sommer 2022 2 Posts veröffentlicht. In dem einen ging es um russische Angriffe auf Wohnhäuser in der ukrainischen Stadt Nikopol. In dem anderen Post ging es um den russischen Beschuss ziviler Infrastruktur und ukrainischer Zivilisten. Dafür hat er zunächst eine Bewährungsstrafe bekommen, aber diese Bewährungsstrafe wurde jetzt vor wenigen Wochen noch umgewandelt in 5 Jahre Haft.
Das heißt, selbst wenn wir von so kleinen Antikriegsposts reden, kann das einen ins Gefängnis bringen?
Absolut, das ist so.
Jede Kritik am Krieg wertet der Kreml also als Diskreditierung der Armee. Und wer das macht, kommt hinter Gittern. Was hat das mit Maria aus Moskau gemacht? Zu wissen, dass sie dieser Gefahr ausgesetzt ist. Annika, hat sie sich davon einschüchtern lassen damals?
Nee, also sie ist trotzdem protestieren gegangen und wurde dann auch festgenommen, hat eine Strafe bezahlt, kam nach 3 Stunden wieder frei. Und sie sagt, sie hätte das aber nicht geschafft ohne guten Support von einem Anwalt, der übrigens mittlerweile auch nicht mehr in Russland lebt.
Sie sagt ja, sie hat auch anderen geholfen. Wie hat sie das gemacht?
Sie hat erstmal Ukrainerinnen und Ukrainern geholfen, von Russland besetzte Gebiete zu verlassen. Und das sei auch eine Form des Protests gewesen.
So holt man sich Kontrolle über die Situation zurück. Denn sonst, es fühlt sich schrecklich an, wenn schreckliche Dinge passieren und man nichts dagegen tun kann.
Russland hat die Gesetze ja auch immer weiter angezogen. Wie ist denn Maria damit umgegangen?
Ja, das war für sie heftig, sagt sie, weil man auf einmal auch einfach mehr aufpassen musste, was man sagt. Ne? Also auch alles, was gegen den Krieg gesagt wurde, sei direkt als Abwerten oder Lügen gegen das Militär gewertet und unter Strafe gestellt worden.
Das angebliche Lügenverbreiten über das russische Militär wird am härtesten bestraft, weil es direkt als schwere Straftat eingestuft wird. Wenn du zum Beispiel sagst, dass russische Soldaten unschuldige Menschen in der Ukraine getötet haben, wird das als Lüge gewertet und somit als schwere Straftat.
Das war dann der Punkt, an dem Maria gecheckt hat, das wird hier zu gefährlich für mich, ich muss fliehen. Sie ist dann nach Deutschland, weil sie aus ihrem alten Job als Finanzanalystin noch Kontakte hier hatte.
Es gibt in Russland ein Vorgehen gegen Regimekritiker, das als Karussellhaft bezeichnet wird. Auch Maria weiß damals, dass ihr das blühen könnte. Russland-Expertin Gesine Dornblüt kann uns sagen, wie das abläuft. Gesine, Karussellhaft, was heißt denn das genau? Die Musikerin Naoko soll es ja erlebt haben.
Ja, genau. Also das hat Naoko getroffen und auch ihren Gitarristen. Das heißt, die Menschen bekommen eine Ordnungsstrafe und eine sogenannte Ordnungshaft. Die beträgt in der Regel 2 Wochen. Wenn sie dann freigelassen werden nach 2 Wochen, werden sie sofort danach gleich wieder mit einer anderen Anschuldigung festgenommen und können gar nicht nach Hause, sondern kommen sofort wieder in Haft. Und das nennt man Karussellhaft. Das ist bei Naoko 2-mal passiert. Also insgesamt war sie 6 Wochen in Haft, ehe sie dann tatsächlich ins Ausland ausreisen konnte. Also es soll abschrecken, es soll demotivieren. Die wird aber auch eingesetzt, wenn das Regime noch nicht so richtig entschieden hat, wie sie mit bestimmten Verfolgten umgehen wollen. Oder auch, wenn das System noch Zeit braucht, um zum Beispiel eine größere Anklage auszuarbeiten. Da werden die Leute einfach nochmal ein bisschen länger festgehalten.
Wie viele politische Gefangene gibt es denn inzwischen? Also so ungefähr. Und wie hat sich das entwickelt seit Beginn des Angriffskriegs?
Ja, es gibt eine Organisation, OWD-Info, ein Menschenrechtsportal. Das zählt Stichtag heute, 2. Dezember, 4.156 politisch Verfolgte. Das heißt, es sind Menschen, gegen die ermittelt wird oder Anklage erhoben wurde. 1.874 davon sind hinter Gittern in Hausarrest oder auch zwangseingewiesen worden in die Psychiatrie. Und ein großer Teil davon ist verfolgt wegen Antikriegsprotesten.
Ja, heißt das, wir sehen deswegen keine so eine sehr große Gegenbewegung gegen Putin und den Krieg?
Ich denke, das ist ein Grund, also die Angst einfach vor Verfolgung. Aber es gibt schon auch in der russischen Gesellschaft eine große Gleichgültigkeit. Die Menschen halten sich raus oder versuchen sich rauszuhalten. Das ist auch tief angelegt in der russischen Gesellschaft. Das hat jetzt nicht nur mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun. Das ist kein Phänomen der letzten Jahre, sondern es gibt eben diese Überzeugung, ein tiefes Bewusstsein, dass man sowieso nichts machen kann. Es gibt da dieses russische Wort Vlast, das würde ich immer übersetzen mit Obrigkeit statt Regierung. Und so fühlen sich viele Menschen auch. Und natürlich wirkt auch die Propaganda. Ich habe mir mal jüngste Umfragen angeschaut. Die sind natürlich schwierig in autoritären Systemen, aber ein bisschen was sagen sie trotzdem. Einmal eine Umfrage von Chroniki, das ist ein Projekt unabhängiger Soziologen. Die haben die Leute gefragt, ob sie die militärische Sonderoperation, so haben sie das dann auch genannt, um die Leute nicht zu verschrecken, ob sie die unterstützen oder nicht oder ob sie lieber gar nicht antworten wollen. Und da haben 50% gesagt, sie unterstützen den Krieg, 39% haben nicht geantwortet und nur die restlichen 11% haben gesagt, sie unterstützen den Krieg nicht. Und das Levada-Zentrum, gleichfalls unabhängig, hat sogar im Oktober in einer Umfrage rausgekriegt, dass 92% in Russland meinen, dass das Land Feinde hat. So viele waren es in den vergangenen 30 Jahren nicht. Und diese Feinde sind die USA, die EU, die Ukraine und Großbritannien.
Auf die Frage, wie viele Menschen in Russland sich gegen den Krieg stellen, bekommen wir von Maria eine andere Antwort. Sie sagt, immer mehr Russinnen und Russen seien dagegen. Maria lebt inzwischen in Deutschland und hilft Menschen in Russland, die sich klar positionieren und deshalb in Gefahr sind. Annika, wie genau macht sie das?
Sie hat Connections aufgebaut, sie hat mitgeholfen, nötige Dokumente zu beschaffen, sie hat Background-Checks gemacht und also Sachen, die halt im Hintergrund laufen. Und das macht sie in Teilen wirklich auch heute noch.
Das heißt, sie hat ja auch noch gute Kontakte nach Russland.
Ja, und die Kommunikation läuft da vor allem über Messenger-Dienste und vor allen Dingen auch viel über VPN-Clients, weil das Internet in Russland nun mal von Regierungsseite stark kontrolliert und eben auch stark eingeschränkt wird.
Mhm. Wünscht sie sich eigentlich, dass der Protest auch aus Europa heraus größer wird?
Das ist gar nicht so ihr Punkt. Sie hofft vor allem, dass die Menschen in Europa aus dem lernen, was gerade in Russland passiert.
Menschen in Europa sollten sich genau anschauen, was in Russland passiert und daraus lernen, was passiert, wenn man, wie wir, einfach sagt, okay, hier ist ein starker Führer, der wird schon alle Probleme für uns lösen.
Also ihr ist wichtig, dass wir alle gut auf unsere Demokratie hier aufpassen.
Und es gibt noch etwas, das Maria dranbleiben lässt. Etwas, das ihr Hoffnung gibt, dass Russland wieder zu einem anderen Land werden kann.
Die Biologie regelt das. Putin wird irgendwann sterben und ich bin jünger als Putin und hoffe, länger zu leben als er. So einfach ist das.
It's that simple.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigger. Die Redaktion der Folge hatten Wiebke Dumpe und Ingo Rockenberg. Reporterin war Annika Witzel. Und produziert hat sie Julian Speyer. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.